Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Livia Schmidt. Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule im österreichischen Graz ist ein weiteres Opfer gestorben. Die Frau sei ihren schweren Verletzungen im Spital erlegen, berichten Medien. Ein 21-Jähriger hatte heute Vormittag an einem Gymnasium um sich geschossen. Insgesamt 10 Menschen tötete er nach nun neuestem Stand. Nach der Tat nahm er sich selbst das Leben. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen ehemaligen Schüler der Schule, wie Korrespondent Peter Balzli in Graz erklärt.
Wir wissen mittlerweile, dass er das Gymnasium ohne Abschluss verlassen hat. Die Polizei wollte über seine Motive noch nicht informieren, aber etwa vor 2 Stunden informierte sie, dass ein Abschiedsbrief gefunden wurde. Wir wissen noch nicht, was da drin steht, aber natürlich hoffen jetzt die Angehörigen der Opfer und viele andere auch, dass dort vielleicht ein Aufschluss gefunden werden könnte, warum diese grausame Bluttat stattgefunden hat.
Die Tatwaffen besaß der Schütze laut Angaben der Polizei legal. Er habe einen Waffenschein gehabt. Die Ukraine und Russland haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Das bestätigten beide Seiten. Wie viele Gefangene jeweils übergeben wurden, ist nicht bekannt. Bereits gestern gab es einen Austausch von Gefangenen. Auch hier ist nicht klar, wie viele Personen freigekommen sind. Der Austausch war bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine Anfang Monat in Istanbul vereinbart worden. Zu 2 Meldungen aus dem Bundeshaus in Kürze. Künftig soll eine spezialisierte Strafverfolgungsbehörde des Bundes gegen Terrorismus vorgehen können. Das will der Nationalrat. Er hat eine entsprechende Forderung aus den Reihen der FDP angenommen. Der Bundesrat ist gegen die Motion und argumentiert, Bundesanwaltschaft und Bundesamt für Polizei hätten schon heute spezialisierte Abteilungen dafür. Als nächstes befasst sich der Ständerat damit. Asylsuchende, die straffällig geworden sind, sollen in der Schweiz kein Asyl erhalten. Der Nationalrat hat einen entsprechenden Vorstoß aus den Reihen der SVP angenommen, und zwar gegen den Willen des Bundesrats. Dieser ist der Ansicht, dass die bestehenden Gesetze bereits ausreichend sind. Nun kommt das Geschäft in den Ständerat. Bleibt der Blick aufs Wetter. Morgen ist es meist sonnig bei rund 27 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Mario Sturni.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Herzlich willkommen zu unserer Literatursendung. Mein Name ist Annette König und meine Gesprächspartner heute, das ist der Michael Luisier aus der SRF Literaturredaktion und der Felix Münger, ebenfalls aus der SRF Literaturredaktion. Hallo miteinander.
Hallo miteinander. Hallo zusammen.
In der nächsten halben Stunde geht es um 2 ganz unterschiedliche Bücher, wo vielleicht aber gleich das eine oder andere verbindet. Wir werden es entdecken. Michael, du bringst mit «Im Traum suche ich immer das Weite» vom Hilmar Klute. Warum gerade das Buch?
Das ist ein Buch, wo es um Literatur geht. Man hat lange nicht das Gefühl, dass es um Literatur geht, aber plötzlich merkt man, okay, das geht ums Schreiben, es geht sicher auch ums Lesen. Und das hat mich so getroffen, weil ich das Gefühl hatte, da hat jemand nicht nur seine Geschichte geschrieben, die er erlebt hat, das junge Mann, sondern meine auch gerade noch.
Also dem haken wir dann noch nach, das werden wir genau ja wissen. Felix, du hast immer ein waches Auge auf die Schweizer Literatur. Und du hast uns mitgebracht den aktuellen Roman von Andrea Gerster, einer Autorin aus der Ostschweiz. «Bleibender Schaden» heisst das Buch. Was hat dich daran überzeugt?
Ja, Andrea Gerster erkundet an dieser Hauptfigur, wo ich ja nachher vielleicht noch etwas davon erzähle, was eigentlich passiert, wenn das Leben wirklich in Trümmer liegt, weil man ganzen Haufen bleibende Schäden in sich umeinander trägt. Und das, an dieser Versuchsanordnung folgt sie und probiert für die Figuren einen Weg zu finden. Und das habe ich unglaublich spannend gefunden.
Ich schlage vor, wir vertiefen das als erstes. Wer erleidet welchen Schaden?
Es ist die Anda, das ist die Hauptfigur, das ist eine Ergotherapeutin irgendwo in der Schweiz, die ist so, ich würde sagen, Mitte 50, und die Schäden, die sie erlitten hat, die sind ihrer Seele. Also es sind seelische Schäden. In erster Linie ist das einmal ihren Ehemann Luke, der betrügt sie, der hat eine Affäre und die irgendwie beendet er die auch gar nicht. Die Anda weiss davon, es quält sie, vor allem auch, weil er dann ihr vorwirft, dass sie ihm den Fehltritt nicht verzeihen. Also sie tut ihm eigentlich Schuld, er tut eigentlich ihr Schuldgefühl einimpfen, obwohl sie weiss, was da passiert ist, und sie weiss nicht, wie sie mit ihren Gefühlen da umgehen soll. Dann gibt es einen weiteren Schaden in dem Sinn, dass sie zwei erwachsene Kinder hat, Zwillinge, aber die Beziehung zu diesen Kindern ist erkaltet. Sie findet sicher auch rückblickend keine gute Mutter. Sie ist einfach nicht das gewesen, wie sie sich gewünscht hat, dass sie ist. Und es gibt vielleicht noch einen dritten Schaden am Arbeitsplatz. Sie arbeitet in einem Alters- und Pflegeheim. Und sie wird dort von Bewohnerinnen und Bewohnern erniedrigt. Oder? Ich meine, die haben zum Teil so Ausfälle. Sie verliert dann aber in einer Situation Kontrolle, macht sich selber dann auch Vorwürfe, dass sie nicht souveräner hätte können reagieren auf die Situation. Konkret ist sie da, ja, ist es handgreiflich geworden. Und dann flüchtet sie in Alkohol. Auch das wahnsinnig schuld- und schambehaftet. Es ist ganz ein Haufen Selbsthass. Die Person, die Anda, weiss eigentlich nicht mehr, wo ane mit ihren Gefühlen, mit sich selber. Das Leben ist nicht so, wie sie gehofft hat, dass es wird. Und sie steht mitten im Leben, aber eigentlich vor einem Trümmerhaufen.
Da fragt man sich gerade, wie kommt die Frau wieder raus? Ich höre raus, eben Selbsthass, ihr fällt es völlig an. An einem Selbstwertgefühl, wo sie sich irgendwie wieder irgendwo her muss holen. Wie geht sie das Problem an?
Ja, sehr behutsam und eigentlich, indem sie sich wegdenkt. Vielleicht muss ich noch ganz geschwind etwas erzählen, wie es überhaupt aufgebaut ist. Also es fängt mit einem Schlaganfall von ihrem Ehemann, von dem Luke, fängt das an. Der ist am Staubsaugen und der bricht dann zusammen. Und sie finden den. Und so das Normalste, der Impuls wäre ja sofort Ambulanz holen und Rettung und weiss ich was. Aber sie fällt wie so eine Schockstarre. Also sie, das erinnert so wie einen Albtraum. So fängt es an. Sie ist sehr realistisch erzählt am Anfang. Sie ist nicht in der Lage, jetzt wirklich zum Telefonhörer zu greifen und die zu bestellen. Irgendwann kommen die dann doch, aber sie macht dann denen die Türen nicht auf. Es ist wirklich wie so ein Honig würde ich leben an ihren Füßen. Und währenddem der Ehemann da liegt, auch mit so auf der einen Seite hängt ihm so das Maul ab, eben so typisch Schlaganfall, fängt sie an zu denken ihr und sie fängt sich einfach wegdenken. Sie beschließt, in Gedanken wegzugehen. Und sie geht ins Tessin, sie fängt dort eine neue Arbeitsstelle an, in einem Altersheim, sie geht dort in neue Beziehungen, lernt neue Menschen kennen. Aber auch dort nimmt sie den böse Wendungen. Sie erkennt mehr und mehr Diskrepanz dann auch zwischen ihren Erwartungen, wie das Leben soll sein, das perfekte Leben mit Mann, Kind, Hund, Einfamilienhaus und so. Und wie eben ihre Realität ist. Und sie schöpft dann irgendwann doch auch durch das Wegdenken, durch die Fantasie, und das zeigt Andrea Gerster eben sehr schön, einen Weg auf, wie sie sich selber auch kann, mit ihren Unzulänglichkeiten akzeptieren. Dass es also eben nicht unbedingt darum muss gehen, perfekt zu sein, sondern eben sich selber zu sein, auch mit allen ja, Schläge, die man halt erlebt hat im Leben, mit all diesen Schäden, die man in sich hineinträgt. Das ist eine Art Reifungsprozess, der da stattfindet. Und das ist eben auch das, was so ein bisschen Bruch schlägt, denke ich, zu allen Leserinnen und Lesern. Wir alle werden ja irgendwie beschädigt in der einen oder anderen Weise. Wir müssen mit Schlägen umgehen. Sei es das Todesfall, sei es das seelische Verletzungen, sei es Zufälle, Blöde. Und das perfekte Leben gibt es nicht und trotzdem geht es irgendwie weiter und für die Figur geht es am Ende weiter, auch wenn sie in dem Sinne nochmal ganz vorne und ganz unten muss anfangen.
Die Schäden, die du jetzt erzählt hast, also dass schlimme Sachen passieren, am Arbeitsplatz, sie am Arbeitsplatz, eine Mobbing-Situation, also Sachen, die sie da erlebt, die negativ sind, gibt es da eine Prädestination dafür? Also es gibt ja Leute, die das anziehen, es gibt aber Leute, die mit so etwas nie etwas zu tun haben. Hat sie denn von ihrer Vergangenheit her oder von ihrem Ursprung her eine Veranlagung, dass sie halt so Sachen anzieht? Oder warum passiert ihr das denn?
Es ist angedeutet, es ist übrigens sehr vieles nur angedeutet in dem Roman. Mhm. Gar nicht so, bis jedes Detail ausformuliert. Also, als Leserin und Leser muss man recht viel arbeiten. Aber es stimmt, was du sagst, Michael, oder? Sie nimmt auch eine eigene schwierige Kindheit mit. Und wahrscheinlich genau aus dem Schaden, wo sie da, wenn wir da mal von einem Schaden reden wollen, oder? Nimmt sie nachher das Gefühl mit, alles müssen wollen, perfekt zu machen. Aber auf der anderen Seite darf man die Figur auch nicht zu stark jetzt psychologisieren. Es ist mehr so eine phänomenologische Bestandesaufnahme von dieser Figur. Es wird da nicht genau gezeigt, was jetzt in so einem psychoanalytischen Sinn in dieser Figur ihnen alles schräg oder vielleicht unvollkommen ist, wo sie eben dafür prädestiniert, dass sie das sogenannt anzieht.
Mich interessiert noch mal ein bisschen die Form. Du hast gesagt, es fängt an mit dem Schlaganfall und es hört auf. Mit was, wo noch schlimmer kommen könnte oder eben nicht?
Nein, am Schluss fasst sie dritt. Mhm. Aber in einer relativ überraschende Art und Weise. Es ist also kein Happy End. Also, Andrea Gerster ist eine viel zu raffinierte Erzählerin, als dass nach am Schluss einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Es ist, glaube ich, ein langer Prozess vom sich selber annehmen, vom auch Selbstvertrauen fassen und an sich glauben, auch wenn man die Idealvorstellungen, die man von sich selber hat, nicht kann in Tat umsetzen. Und wenn du nach der Machart fragst, das tut mich etwas wirklich raffiniert an dem Buch. Und das hat mich eigentlich auch dran gehalten. Man ist immer so ein bisschen irritiert. Es ist das Wegdenken, oder? Dem, muss man sich vorstellen, der Mann liegt da, liegt am Boden, hat einen Schlaganfall. Und sie denkt sich dann weg. Irgendwann kommt dann übrigens der Ambulant schon, und der kommt dann auch ins Spital, und der stirbt auch nicht, der liegt dann im Koma. Es geht ihm schlecht, sie geht ihn dann auch besuchen. Das gibt schon die realistische Ebene. Aber weil man raffiniert ist, dass sich immer drüber innen und zwischen ihnen die Fantasie schiebt. Was wäre, wenn? Also wenn sie da im Tessin unten ist und in ein ganz neues Umfeld hineinkommt, nachher dort dann auch mit der geflüchteten Problematik, das spielt dann auch drin hinein. Also ist von dem her auch sehr ein zeitgemässer Roman, mit der geflüchteten Problematik in Berührung kommt und auch da Falschheit, Unzulänglichkeiten, Illusionen kennenlernt, dann ist es schlussendlich wie ein Spiel mit Biografie. Es hat mich so ein bisschen an Max Frisch erinnert, oder? Mhm. Also, was wäre, wenn das anders gelaufen wäre, hätte ich doch das und das gemacht. Aber schlussendlich führt kein Weg eben in die perfekte Welt, wo man sich vielleicht ausgemalt hat. Und es ist voll von Irritationen, das Buch. Ich bin immer wieder, wo ist sie jetzt? Ist sie jetzt zuhause? Ist sie jetzt im Spital? Ist sie jetzt in der Fantasie? Und trotzdem ist es so gemacht, dass ich letztlich nie die Orientierung verliere. Es ist auch ein Spiel mit den Zeitformen, also Präteritum und Präsens. Das schiebt sich alles so
ineinander. Das hat dir gefallen, ja.
Aber das Thema Flüchten, oder? Das scheint ein ganz zentrales Thema zu sein. Sie flüchtet aus der Situation, der Mann geht fast tot um und sie flüchtet in ihre Fantasie. Dann im Tessin kommen Flüchtlinge rein. Also, das ist wahrscheinlich kein Zufall, nehme ich mal an.
Nein, das ist eine total gute Beobachtung, die du da gemacht hast. Es ist genau so. Also, dass sich selber wollen entflüchten, aus der eigenen Haut raus wollen, aus der Geschichte weg. Aus seiner, du hast auch nach der Prädisposition, hast du gefragt, man kann nicht raus. Aber es gibt eben trotzdem einen Weg, sich dem auch zu stellen. Das lotet Andrea Gerster aus. Was ist da möglich für die Figur und was auch nicht? Und dann ist es aber auch nicht mit einem Anspruch, dass sie dann generell das Thema jetzt aufgreifen würde, dass man könnte sagen, ja, das gilt jetzt für alle Menschen. Sie überfordert das nicht. Sie zeigt das einfach ausschließlich an dieser Figur. Aber das bietet dann schon Identifikationspotenzial. Also das kennen wir ja alle. Man möchte irgendetwas sein oder zwischendurch haben wir so Anwandlungen oder ich habe das mindestens. Und dann kommt man dann aber auch wieder auf den Boden von der Realität zurück und man muss sich dem stellen. Und das kann etwas sehr Tröstliches haben, wenn man sich eben dem stellt und das auch annimmt. Mhm. Das ist eigentlich so die lichte Wendung, wenn man so will, die der Roman eben hat. Und sie macht es übrigens auch noch sehr toll, so mit der Metaphorik. Also wenn ihr das Buch anschaut, da ist vorne drauf eine Rolltreppe. Und wegen dem Flüchten, oder? Sie tut dauernd die Ande, also die Hauptfigur, die ist eine manische Rolltreppenfahrerin. Und die Rolltreppe hat ja so etwas Symbolisches. Man steht drauf, man wird irgendwo transportiert, man will rauf, aber es ist umgekehrt auch die Rolltreppe runter. Man kann dann nicht mehr zurück, oder? Weil, also, man kann schon, aber dann kommt irgendwie Securitas. Also, man muss eigentlich auf dieser Rolltreppe bleiben, es gibt da kein Entrinnen. Und so die Metaphorik, die spielt immer rein.
Oder wenn sie eben stehen bleibt und man gleich die Rolltreppe hochläuft, tritt man völlig daneben und kommt aus dem Tritt.
Ja, das könnte man auch so sehen. Sind
wir voll bei den Bildern, du. Aber sagen wir noch etwas über Andrea Gerst. Ich kenne sie nicht.
Ja, sie schreibt schon lange. Das ist ihr sechster Roman für Erwachsene, den sie geschrieben hat, wenn ich richtig gezählt habe. Sie schreibt auch Kinderbücher, Jugendbücher, Theaterstücke. Auch schon SIW-Heft hat sie geschrieben. Sie war 2019 dabei gewesen beim Bachmann-Preis. Also da hat sie dort gelesen. Und auch der Roman ist so ein bisschen auf ihrer Linie. Also sie hat das noch gerne, so das Spiel von Bild, Selbstbild, Bild von aussen, während dem Bild, das man sich selber macht. Sie hat den Roman gehabt, der hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Alex und Nelly, das ist so ein Fixierspiel, wo da verschiedene Rollen auch ausprobiert werden. Der selbe Roman, sage ich, ist noch so ein bisschen tragikomischer gewesen, so ein bisschen witziger, grotesker als Bleibender Schaden. Aber auch da geht es schlussendlich um die Frage nach dem Glück im Leben. Was lässt das Leben gelingen? Das ist schon eines von ihren Themen. Und sie ist sehr so eine behutsame Schreiberin. Es ist nicht ein Buch, wo man durchschnetzelt. Ich meine, es ist überhaupt nicht dick. Das hat, glaube ich, irgendwie etwa 130 Seiten oder so. Ja, 148 Seiten hat das Buch. Und das liest man eher so ein bisschen langsam.
Mir ist noch durch den Kopf, die Autorin ist 66. Wie viel Lebenserfahrung findet man in diesem Buch?
Ich glaube schon, das ist ein Buch, wo sehr viel Lebenserfahrung drin ist. Also ich weiß jetzt nicht, was das konkret mit Andrea Gerster zu tun hat, persönlich. Aber ich nehme an, sie schöpft selbstverständlich auch aus einem reichen Erfahrungsschatz von einem schon ein bisschen längeren Leben. Also da ist sehr viel Lebensklugheit, da ist auch eine gewisse Weisheit drin, die ich sehr bewundernswert finde. Ja.
Und was nimmst du persönlich mit daraus raus?
Eine gute Geschichte. Es ist eine tolle Sprache, sehr verknappt. Das macht sie übrigens auch immer. Das ist auch typisch für sie. Also sie ist nicht die, die einen Haufen Blumentrögli macht. Sie ist sehr eine klare, präzise, auch verdichtete Sprache. Und wenn ich mitnehme, ja, es ist ein Buch, das mir schon noch nachgehalten hat. Also ich habe noch relativ lang darüber nachgedacht, immer wieder. Also wie sie halt sehr konsequent bei dieser Figur bleibt und ihrem Schreibplan, falls sie so einen hat, sehr treu bleibt und einfach schaut, was macht die Figur, was hat sie für Optionen und was sind auch Möglichkeiten, die sie halt nicht mehr hat. So, das hat mir sehr gefallen. Und am Schluss doch eine grosse Lebenskraft, die das Buch hat, auch wenn es überhaupt nicht rosig rauskommt für die Figur am Schluss. Ich will aber nicht verraten, was genau passiert. Sonst liest es ja niemand mehr und das wäre dann schade.
Du hast schon Andeutungen gemacht. Also vorher drauf, denke ich.
Also meinst du, der Titel «Bleibender Schaden» wegen Mandy bleibt auch so?
Sie behaltet den Schaden. Der ist einfach passiert in ihrem Leben. Sie kann ihn ja nicht ungeschehen machen. Aber das heisst nicht, dass man wegen dem muss aufgeben. Die Rolltreppe, um im Bild zu bleiben, kann ja weiterfahren. Und es geht darum, das auch zu verstehen als Teil von sich selber. Das vielleicht, ja, jetzt will ich nicht kitschig werden, aber fast ein bisschen gern haben. Es gehört zu mir, das annehmen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Gedanke und genau das fällt ja uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer. Auch die Unzulänglichkeiten können zu integrieren in ein Leben. Wegen dem muss ein Leben nicht schlecht sein. Auch wenn man nicht perfekt sind im Einfamilienhaus mit dem Mann, mit dem Kind und dem Hund und einfach die Idylle, wo irgendwo einem immer eingeredet wird, so muss das Leben sein, damit es sinnvoll ist. So ist es nicht. Das zeigt die Geschichte von dieser Figur, so wie sie Andrea Gerster erkundet hat.
Ein Plädoyer für das Leben mit all seinen Hochs und eben auch Tiefs. Andrea Gerster, «Bleibender Schaden», das Buch hat 148 Seiten und es ist im Gebarden Verlag erschienen. Kommen wir zum zweiten Buch in dieser Sendung vom deutschen Schriftsteller Hilmar Klute. «Im Traum suche ich immer das Weite». Michael, da tönt es auch wieder ein bisschen nach Flucht.
Nein, das hat mit Flucht ganz wenig zu tun. Es gibt eine Traumebene in diesem Buch. Es gibt eine Figur, die sich immer wieder in Träume hineinbegibt. Vielleicht kann man sagen, Flucht. Aber mit Flucht hat auch wenig zu tun.
Das Buch ist eine Fortsetzungsgeschichte von Hilmar Klute, seinem Debütroman, «Was dann nachher so schön fliegt». Mhm. Das Buch ist 2018 erschienen. Die Hauptfigur ist wieder die gleiche jetzt hier, der Ich-Erzähler Volker Winterberg. Er ist in diesem Roman jetzt nur ein paar Monate älter als in diesem Debütroman. Er ist irgendwie um die 21.
Ja, er ist 21, lebt in Bochum im Ruhrgebiet, kommt aus sogenannt bildungsfernem Umfeld. Also sein Grossvater, der eine grosse Rolle spielt, der war ein Bergarbeiter gewesen, aber ein cooler Sieg, der hat immer tolle Geschichten erzählt. Und er hat jetzt der Traum, er möchte gerne Schriftsteller werden. Er hat ein Abitur gemacht, hat einen Zivildienst gemacht, wie man das macht in Deutschland, wenn man nicht in die Bundeswehr geht. Und hat auch einen Moment in Berlin schon verbracht, in West-Berlin, was in 1987, hat dort eine Geliebte gehabt, hat es aber nie richtig können einlaufen, die Frau. Und ist jetzt wieder zurück nach Bochum gegangen und macht jetzt ein Praktikum im Theater. Und sein Traum ist die Schriftstellerei. Sein Traum ist die Kultur. Er möchte mit der grossen Kultur etwas zu tun haben. Er möchte ein bisschen auch den Nimbus leben von der grossen Kultur. Und macht sich jetzt dahinter zu schreiben. Er dichtet. Er versucht wirklich ein Schriftsteller zu werden. Und das, der Roman handelt davon, wenn er auf der Suche ist nach seiner Schreiberei.
Vorher haben wir im Buch von dir, Felix, jemand mit viel Lebenserfahrung gehabt. Da ist jetzt jemand brandjung. Könnte man sagen, warum mit über?
Es geht in diesem Buch nicht unbedingt um den 21-jährigen Mann, sondern es geht um die Literatur. Was man kann erfahren ist, was da alles liest, wo der kann andocken. Und das Interessante daran ist, dass man im Prinzip durch seine Suche nach dem Schreiben die ganze Zeit Lust bekommt aufs Lesen. Das heisst, er selber schreibt, er ist aber dann ein bisschen fähig, er kann sich nicht wirklich darauf einlassen, dass er dann wirklich den Weg geht. Das heisst, er geht dann halt doch auf die Uni, geht studieren, aber dort hat er das Glück, dass er einen ganz tollen Professor kennenlernt, wo ich dann wirklich die geilen Sachen, die tollen Sachen, die guten Sachen aus dieser Zeit ihm präsentiert. Und wenn man da weiterliest, dann hat man praktisch auf jeder zweiten, dritten Seite wieder einen tollen Lesetipp. Etwas, was man kann noch entdecken kann, Sachen, die ich vielleicht kenne, weil ich auch schon davon gehört habe, aber noch nicht gelesen habe. Und das bringt wiederum jetzt in meinem Alter, wo ich ein bisschen reifer bin als der Folger, die Idee, dass wenn ich mal wirklich Zeit habe, und das geht nicht mehr allzu lange, bis ich mal wirklich Zeit habe, da habe ich jetzt mir eine Reseliste können zusammenstellen von dem, was ich mal lesen will.
Ist denn auch so ein Stück in den Künstlerroman? Also wie jemand sich entwickelt und in die Kunst hineinwächst?
Nein, es ist mehr ein Abenteuer und ein Schelmenroman. Es geht um den jungen Mann, der halt da irgendwie versucht, jetzt Fuß zu fassen in dieser Kulturszene. Es geht auch um die 80er Jahre. Wir sind da in den 80er Jahren. Und die Literatur hat da noch einen ganz anderen Nimbus in seiner Zeit. Das ist, da ist ein Günter Grass, ist da noch eine grosse Nummer gewesen. Ein Reicher Nitzki ist eine grosse Nummer gewesen. Und man hat auch gelost drauf, was die Leute sagen. In der heutigen Zeit ist es so, dass jeder irgendwann mal irgendetwas postet und irgendetwas schreibt und den gleichen Nimbus für sich in Anspruch nimmt. Und es geht im Prinzip ums Eintauchen in die Kultur. Und der Mensch, um den es hier geht, der hat Sehnsucht selber, so jemand zu sein. Aber er ist einfach noch nicht so weit und er muss noch wahnsinnig viel arbeiten, bis er endlich an den Punkt kommt, dass er dann dort ankommt.
Wie beschreibt denn der Hilmar Klute die 80er Jahre? Also was fällt dir dort am meisten ins Auge, wo du sagst, ja genau, so war es gewesen, im Vergleich jetzt zu heute?
Also erstens wird wahnsinnig viel geraucht. Und in dieser Zeit habe ich auch noch geraucht und wir haben alle geraucht. Es gibt eine wunderbare Szene am Bahnhof, wo dann die Geliebte, die er in Berlin kennengelernt hat, in Bochum empfängt und eigentlich ganz froh ist, dass sie wieder zurückgeht. Und dort wird immer beschrieben, wie sie rauchen, wie sie zittern, es ist ein bisschen kalt, sie haben immer zu wenig an. Auch die Beizerkultur ist beschrieben, dass man sich trifft in der Beizer. Das ist natürlich alles heute auch noch ähnlich, aber so wie es beschrieben ist, erkennt man genau die Zeit eben beim Rauchen. Reisen ist ganz, ganz wichtig. Er geht auf eine längere Reise mit Interrail, das hat man damals gemacht. Und er ist eben ein Coolen, oder er ist ein Interessierter. Er geht dann nicht nach Rimini oder in Costa del Sol, sondern er geht in den Ostblock. Er geht schauen, wie es dort ist, reist auf Budapest. Das hat man auch machen können, damals in dieser Zeit mit dem Interrail. Aber es ist halt eben eine andere Welt. Und er konfrontiert sich mit dieser anderen Welt. Und das ist so die Zeit gewesen, wo ich auch so in Erinnerung hatte. Ich habe da vergleichbare Sachen gemacht. Ich bin auch vor allem im Osten rumgereist und nicht dort, wo die anderen waren. Und er liest auch die ganze Zeit die Sachen, die die anderen eben nicht lesen. Und das hat mich wahnsinnig angezogen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist wirklich ein Typ, der ist irgendwo mit mir verwandt.
Und der Volker, also das Buch heisst, im Traum suche ich immer das Weite. Eben, das ist wahrscheinlich der Traum, eben den Anschluss zu finden in die Kultur und Kunst, und Literaturwelt, dort mal in den 1980er Jahren. Er sucht, findet das denn auch, das Weite?
Der Titel, im Traum suche ich immer das Weite. Der bezieht sich auf ein Gedicht vom H.C. Artmann. Das ist ein grosser Dichter aus der Wiener Gruppe und ist eigentlich ein Sportgedicht. Und dass hier ein Titel ist von einem Gedicht, das deutet darauf hin, dass es hier um Literatur geht. Es geht hier nicht um Träume, es geht um Literatur. Und trotzdem hat der Roman den Traum ständig in sich. Es gibt den Grossvater. Der eigentliche Ausbilder, literarische Ausbilder von diesem jungen Mann ist der Grossvater. Das ist ein Bergarbeiter. Und der Bergarbeiter erzählt immer tolle Geschichten. Der erzählt tolle Geschichten, die alle ein bisschen erfunden sind oder vielleicht doch ein bisschen wahr sind. Der flunkert umeinander. Und die Geschichten, die er erzählt, das ist das, was der Volker eigentlich wirklich animiert zu schreiben. Und dann hat er immer Mitleid mit dem Grossvater. Der Grossvater ist gestorben an einer Lungenkrankheit, die er sich geholt hat im Bergbau. Und der Grossvater hat aber ständig Geschichten erzählt vom Fliegen. Vom Ballonfliegen zum Beispiel. Also vom Flüchten wieder. Dann sind wir doch wieder beim Flüchten. Und das möchte er ihm geben. Er möchte seinem Grossvater in seinen Träumen das geben, was er nicht gehabt hat. Und er träumt der Grossvater jetzt immer in Film hinein, in Stummfilm hinein, in den 20er Jahren mit der Marlene Dietrich und mit anderen grossen Schauspielern und stellt sich immer vor, sein Grossvater hat mit denen zusammengespielt und hat ein ganz anderes Leben gehabt. Insofern ist der Titel gedacht, im Traum suche ich immer das Weite. Und natürlich hat es dann auch mit der Literatur zu tun. Literatur ist ja auch, ein Traum ist vielleicht das falsche Wort, aber da kannst ja du auch das Weite suchen. Du kannst dir Welten bauen und das macht er dann auch. Und er benutzt auch die Geschichten vom Grossvater zum selber schreiben.
Ist wie ein doppelter Boden, oder? Der Grossvater als Bergarbeiter, der ihm eigentlich die Basics für gute Geschichten mitgibt. Und gleichzeitig ist es wie auch noch eine Hommage an ihn, weil er ihn eigentlich als Figur aufnimmt und ihn zum Fliegen bringt in seinem Buch. Also, es ist mehrschichtig, das Buch.
Es ist absolut mehrschichtig. Und zum Beispiel jetzt gerade der Grossvater, da hat mir mal eine Geschichte erzählt, die er erfunden hat irgendwie. Das geht um den Hitler, der das Bergwerk besucht, oder? Und dann kommt der Hitler rein und alle müssen da Heil Hitler machen und die Hand aufstrecken. Und der Grossvater ist so nervös, dass er sich ein Loch macht in die rechte Hosentasche. Und dann klemmt er sich den Finger ein. Oder? Und dann kriegt er die Hand nicht mehr raus. Und dann wird er zitiert vom Hitler und muss dann erzählen, warum er das gemacht hat. Und er kann ihm dann das Loch in der Hose zeigen und dann kommt er mit dem Leben davor. Und die Geschichte nimmt er dann wieder auf in einem Seminar, wo er in einem Schreibseminar ist. Und macht eine neue Geschichte aus. Und die Geschichte kommt dreimal vor und ganz am Schluss trifft er einen grossen Schriftsteller und der baut ihm dann seine Geschichte noch einmal so um, dass er mit der dann auch wirklich Erfolg hat und kann sagen, ich bin bis zu einem gewissen Punkt jetzt Schriftsteller geworden.
Also, gehör raus, das Buch hat dich begeistert. Ist alles drin, was dir gefällt, von guten Geschichten über intertextuelle Bezüge, einen guten Spannungsbogen, eine interessante Figur. Also, unbedingt etwas, wo man lesen sollte. Du hast den Hilmar Klute auch mit ihm ein Gespräch geführt für einen Podcast «Zwei mit Buch», wo der Freitag ausgestrahlt wird. Für ihn selber. Welchen Stellenwert hat für ihn selber die Literatur, ähnlich wie die Figuren ein bisschen da in seinem Buch?
Das Buch ist absolut autobiografisch, hat er mir gesagt. Also bei ihm ist es auch darum gegangen, dass er hat das finden, er hat das wollen sein, er hat wollen jemanden sein, der schreibt, der sich mitteilen kann. Er ist dann Journalist geworden, in erster Linie, arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung. Und hat dann mit der Zeit auch geschrieben. Jetzt ist das der zweite Volker Winterberg-Roman. Hat aber auch andere Sachen geschrieben. Oberkampf ist einmal ein Roman gewesen, der vor einigen Jahren rausgekommen ist. Da geht es um Bataclan und die Geschichte
Paris,
in Paris damals. Also er hat einen Weg auch geschafft.
Also ich habe mir vorgenommen, Oberkampf jetzt zu lesen als erstes, weil ich das gerade angesprochen hätte. Ich habe vorher vom Hilmar Klute nicht viel gewusst, aber das hat mich wirklich neugierig gemacht. Hilmar Klute, «Im Traum suche ich immer das Weite». Das Buch hat 304 Seiten. Es ist erschienen im Galliani Berlin. Alle Angaben zu den beiden Büchern finden Sie auch auf srf.ch/audio/buchzeichen. Und zum Abschluss noch ein Buchtipp von mir. Das neue Buch von der Krimi-Autorin Donna Leon. Für einen ist das Buch kein Krimi, sondern ein Blick hinter die Kulissen der Autorin. Backstage handelt unter anderem von bleibenden Begegnungen mit Menschen, die die Autorin gemacht hat, die sie inspiriert hat für ihre Geschichten. Geschichten mit echten und erfundenen Figuren in kurzen Kapiteln erzählt. in einer Sprache, wie man das von der Donna Leon in einem Brunetti-Kriminalroman kennt. Klar, präzise, warm. So, dass man gerne Zeit mit ihren Figuren verbringt. Eine Lektüre für einen beschwingten Sommertag, der einem über den Atlantik führt, in die USA und an andere schöne Orte auf der Welt. Dann eine Tagabend zum Buch. Backstage von der Donna Leon. Das Buch hat 256 Seiten und ist im Diogenes Verlag erschienen. Das war es vom Buchzeichen. Danke Michael Luisier. Danke Felix Münger für das anregende Gespräch. Mein Name ist Annette König.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Sai che non riesco a non dirti di ho fatto apposta per noi due, per noi due. Come puoi, come puoi, come puoi conquistarmi così? Mi conosci e lo sai che non riesco a non dirti di sì. Come fai, come fai a piacermi ogni giorno? Sei bella come sei, che sai sempre cosa vuoi e con me non sbagli mai, mai. Come puoi, come puoi, come puoi conquistarmi così? Mi conosci e lo sai che non riesco a dirti di sì. Come fai, come cerchi ogni giorno di più. Come fai, dimmi un po', come fai, non tu sai neanche tu, neanche tu, neanche tu.
Bin ich ziemlich einsam gsi. Hey, han ich nicht merken, bei Ahnung kam woher. Du schaust mich an und sagst, ich glaub, mir geht's wieder. Ich weiss, du kennst mich nicht, aber komm doch noch zu mir. Mir ist denn alles egal gsi, hab dein Angebot angenommen. Ob die Sache nicht allein sind, trink mit auf den Weg noch. Und der Fahrt sagt sie zu mir, komm, wir geniessen einfach Nacht. Glaub mir, ich will nichts von dir. Oh, ich hoffe noch, ich finde den Weg zu dir. du kannst nichts dafür. Ich weiss, es liegt an mir. Und es wär schon für mich, wenn wir gefunden sind. Und du mir kannst verzeihen, dass ich so ein Feigling bin. So ein Feigling bin. Oh, es hat nicht so sein.
Du hast ja recht, es hat nicht gestummen so für mich. Auf was ich mich da einlange, hat mir klar sein müssen. Hätte mir nichts müssen schwören, keinen Anspruch hätte ich gehabt. Aber gar nicht von dir zu hören, ich kann es nicht verstehen.
Oh, ich hoffe noch, ich finde den Weg zu dir. Doch du kannst nicht dafür. Es liegt an mir und es war schön für mich. Wenn wir können Freunde sein und du mir kannst verzeihen, dass ich so ein Feigling bin, so ein Feigling bin. Oh, oh, oh. Es hat nicht so sein. Ich weiß, es liegt an mir und es war schon für mich. Und mir kann Freunde sein und du mir kannst verzeihen, dass ich so ein Feigling bin. So ein Feigling bin. So ein Feigling bin. So ein Feigling bin.
Friend to a friend. Worten perfekt. That's the time.
Nachtclub heute zu einem Thema, das heisst verloren und dann doch wieder gefunden. Also es dreht sich alles um die Sachen oder um Menschen oder um Gefühle oder auch Erinnerungen, die uns einmal abhanden gekommen sind und wo der Zackbang plötzlich manchmal auch Jahre später wieder auftaucht sind. Ich frage Sie also, was haben Sie verloren und später wiedergefunden? Vielleicht der Ehering im Garten, die beste Freundin aus der Schulzeit, den Mut, etwas Neues zu machen. Erzählen Sie es nach den 9. Und es gibt ganz einen Haufen Beispiele, Sie kennen das. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sich verlieren, aus den Augen verlieren, aus dem Sinn, könnte man auch sagen, und plötzlich später irgendeines im Leben begegnen sie sich wieder, finden sich wieder. Oder zum Beispiel auch der Teddy, den man kann verlieren mit 5 und mit 45 bei einer Wohnungsauflösung von den Eltern kommt er wieder vor, findet man ihn wieder. Und manchmal gibt es ja einfach so einen Umweg für gewisse Sachen, die dann aber wieder zu uns zurückkommen. Und wir können ja so sagen, alles, was einem einmal gehört hat, findet den Weg zurück, wenn man parat ist, das wieder zu sehen. Also, ich freue mich auf Sie nach den 9. Nachtclub zum Thema verloren und dann später wiedergefunden.
ci avresti scommesso tu su di noi. Mi vendi un sorriso tu se lo vuoi. Cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore. Ancora una volta dai su di noi, se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano che nascono dentro di me, nei sogni proibiti di due innamorati, nel posto più bello che c'è, lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà, giocare un momento poi corresi incontro per fare l'amore qua e là. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi, ancora una volta dai su di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi, ancora una volta dai su di noi, di te non mi stanco mai.
Na 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 na. Noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na.
Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't stay straight. Picking on me. Picking on me. You got me jumping like a crazy clown.
Hey, hey, set me free.
Die Nachrichten von SRF um 21 Uhr mit Livia Schmidt. Dass es ein 18. Sanktionspaket der EU gegen Russland geben soll, hatte die EU-Kommission bereits angekündigt. Nun legt sie konkrete Vorschläge vor, wie die Sanktionen aussehen sollen. Die Maßnahmen zielten hauptsächlich auf russische Einnahmen aus Energieträgern und auf den Bankensektor ab. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, 22 weitere russische Banken sollen auf die Sanktionsliste der EU gesetzt werden. Weiter soll die Preisobergrenze für russisches Öl weiter sinken, nämlich von 60 auf 45 Dollar pro Barrel. Der Grund: Ölexporte machten nach wie vor ein Drittel der Staatseinnahmen Russlands aus. Die 27 EU-Mitgliedstaaten müssen über das Sanktionspaket noch abstimmen. Zwei weitere Meldungen aus dem Ausland in Kürze. Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule im österreichischen Graz ist ein weiteres Opfer gestorben. Die Frau sei im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen, berichten Medien. Ein 21-Jähriger hatte am Vormittag an einem Gymnasium um sich geschossen. Insgesamt 10 Menschen tötete er nach nun neuestem Stand. Nach der Tat nahm er sich selbst das Leben. Die Ukraine und Russland haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Das bestätigten beide Seiten. Wie viele Gefangene jeweils übergeben wurden, ist nicht bekannt. Bereits gestern gab es einen Austausch von Gefangenen. Auch hier ist nicht klar, wie viele Personen freigekommen sind. Der Austausch von Gefangenen war bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine Anfang Monat in Istanbul vereinbart worden. Wegen Drohungen gegen ein geplantes Bundesasylzentrum in einer Genfer Gemeinde haben die Behörden einen Medienanlass verschoben. Dieser hätte am Donnerstag stattfinden sollen. Das Staatssekretariat für Migration SEM teilt mit, die Sicherheit seiner Mitarbeitenden und Einrichtungen sei ernsthaft bedroht.